Herzlich willkommen beim brandneuen Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der Gründer und Geschäftsführer von Build to Ride, Axel Forelle. Er baut nicht nur Ski und Snowboards auf Kundenwunsch per Hand, sondern erfüllt auch seinen Kunden mit ihnen gemeinsam ganz spezielle Wünsche. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Axel Forelle. Hallo Axel.
Servus.
Grüß dich. Hi. Axel ist einer der beiden Geschäftsführer und Gründer von Build to Ride, einem Unternehmen, das nicht nur hochwertige Ski und Snowboards nach Kundenwunsch produziert, sondern dem Kunden auch die Möglichkeit gibt, das mit professioneller Unterstützung selber zu tun, in Form von zweitägigen Workshops, Seminaren und Teambuildings. Axel, bitte erzähl uns doch erstmal ganz oberflächlich und kurz, was man generell über Snowboards und Ski wissen muss, wenn man darüber nachdenkt, sich von euch ein Board machen zu lassen.
Tendenziell muss man überhaupt kein Vorwissen mitbringen. Dafür machen wir diese Workshops, was nicht von Nachteil ist, wenn man wirklich zwei Hände hat, die nicht beide links rum sind und nicht fünf Daumen dran sind. Ansonsten braucht man jetzt ja keinerlei Vorkenntnisse oder technisches Wissen.
Okay. Ich stelle mir vor, es wird ja so ein paar Variablen oder Parameter oder Komponenten geben, die man vielleicht schon irgendwie in ihrer Auswirkung auf das Fahren verstehen sollte, damit man weiß, was man haben will. Irgendwie hart, weich, schnell, langsam.
Also grundsätzlich bestimmt es dann auch schon mal der Skityp, also für welchen Skityp entscheide ich mich? Mag ich jetzt einen Ski, der für die Piste geeignet ist? Möchte ich einen Ski, der dann eher als Tourenski funktionieren soll oder einen reinen Upside-Ski? Die meisten wollen dann tatsächlich immer irgendwie eine Mischung aus allem, um die größte Varianz herzustellen, aber sowas funktioniert leider nicht. Aber wir nehmen jeden Kunden auch bei der Hand und führen den dann auch durch unseren Online-Konfigurator. Und da werden schon mal so diese ersten, ich sage jetzt mal, Basisfragen beantwortet.
Und was sind so die zentralen Komponenten von einem Snowboard zum Beispiel? Also gibt es da so 4, 5 wichtige Fragestellungen oder Variablen?
Wichtige Komponenten, also man muss die Technik also ein bisschen von den Fahreigenschaften separieren, weil technisch haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten und dazu braucht es einiges an Hintergrundwissen, das dann von uns auch geliefert wird. Und als solches wird man da sehr, sehr gut durchgeführt.
Und was kostet ungefähr so ein Snowboard bei euch, wenn man das selber macht?
Ja, das geht immer bei 690 Euro los und dann je nach Ausstattung und je nach Kundenwunsch und nach Kundenausrichtung lässt sich sowas ersteigern. Also okay. Es gibt Bindungsvarianten, die sind teurer als der Ski und es gibt, ich sage jetzt mal im Schnitt, mit einem funktionsfähigen Ski, Bindung, individuelles Design, ob das jetzt Seitenwangen sind, ob das vorne die Schaufel Design ist oder die Oberflächendesigns, wo dann auch Fotos drauf sein können, ist man im Bereich, wie jetzt ein hochwertiger Ski in einem Sportgeschäft kosten würde.
Okay. Gar nicht so viel um. Und all diese Sachen lernt man dann in euren Workshops und Teambuildings. Und verstehe ich das richtig? Am Ende geht man dann mit einem fertigen Snowboard nach Hause.
Richtig. Das Ziel von so einem Workshop ist, seinen eigenen Ski, sein eigenes Snowboard dann mit unserer Unterstützung und der kompletten, dem ganzen Umfang und all seiner Individualität umzusetzen.
Spannend. Noch spannender finde ich die Frage, was nehmen die Leute denn außer ihrem Snowboard von einem Workshop bei euch mit nach Hause?
Oje. ich sage mal, es gibt noch, oder mir nicht bekannt, kein Build-to-Write-Kind. es hat schon auch einen sehr, sehr großen sozialen Aspekt. Die Geschichten, die Skigebiete, die Après-Ski-Stories, die Erfahrungen, die Materialkenntnisse, der Austausch, das findet auch in so einem zweitägigen Workshop statt, weil nur Gleichgesinnte aufeinandertreffen.
Mhm. Ja, wenn ich Teambuildings durchführe, dann ist es für mich oft immer wichtig, die Gruppe und auch so die einzelnen Personen irgendwie möglichst die ganze Zeit im Blick zu behalten, damit mir die gruppendynamischen Aspekte nicht entgehen. Ich vermute mal, dass das wird bei dir ähnlich sein. Was sind denn das für Dinge, die dir so oft im Gedächtnis bleiben? Vor allem auch dann vielleicht für eine spätere Reflexion. Gibt es was du da so häufig beobachtest oder so bestimmte zwischenmenschliche Muster, die du interessant findest?
Vom Beobachten jetzt gerade in der Gruppendynamik sehe ich schon, schlussendlich sind alle unternehmensnotwendigen Positionen geben schon ihr Bestes dazu, dass sie, ja, ein Buchhalter ist in seinen Tätigkeiten ganz klar zu identifizieren. Die Marketingleute sind zu identifizieren. Also das müssen wir davor noch gar nicht wissen.
Ja. Woran merkst du das so? Gibt es da so ein paar offensichtliche Details?
Naja, zum einen sind wir, also wir nennen das nicht nur Teambuilding, sondern wir sind auch zertifizierte Trainer und haben uns auch mit den jeweiligen Tools auseinandergesetzt und arbeiten da schon auch mit einer Zielstellung und auch mit einer Zielfragestellung, wo möchte ein Team hin? Also man muss da auch unterscheiden zwischen dem, wir machen etwas Teambildendes zusammen und genießen das Erlebnis und wollen da einfach zwei schöne Tage miteinander haben, bis hin zu einer richtigen Aufgabenstellung. Also wo man dann als Organisation auch bei uns antanzt und von uns den Arbeitsauftrag bekommt, okay, ihr arbeitet jetzt 24 Stunden an diesem Projekt, ihr habt folgendes Budget zur Verfügung, ihr könnt Maschinenstunden einkaufen, ihr könnt Know-how einkaufen, grundsätzlich habt ihr morgen das Produkt so fertig zu haben, organisiert euch.
Wow, spannend. Macht es da für dich einen großen Unterschied, wenn die Führungskraft dabei ist? Oder eben nicht?
Für mich macht es keinen Unterschied, nein.
Und für die Gruppe so, wenn du das beobachtest, erkennst du, dass die Leute dann unterschiedlich handeln?
Sowas stellt sie dann schon einmal ein, ja. Mhm. Also, ja, wie soll ich sagen, es gibt halt die Schleimer, es gibt halt die alles besonders toll machen wollen. Die kristallisieren sich schon auch raus. Aber man muss halt auch immer die Motivation dahinter verstehen. Warum passiert sowas? Wie entwickelt sich sowas? Und Organisationen und Unternehmen würden so jetzt auch gar nicht funktionieren oder es zu dem Punkt schaffen, wenn das nicht sein System hätte. Insofern haben wir bei keinem der Teambuildings irgendwie ganz, ganz schwierige Situationen einmal gehabt, jetzt gerade gruppendynamisch.
Nimmst du denn so konkrete Veränderungen bei den Leuten wahr, während sie die zwei Tage bei euch verbringen?
Auf alle Fälle. Also der Erfolg, der stellt sich ja, ich sage jetzt mal, bei einigen Sachen unmittelbar ein. Mhm. Auch der Misserfolg, wie wird damit umgegangen, wie wird da damit gearbeitet. Und das Nächste ist, es ist einmal toll, wenn man als Team oder jetzt als geschlossene Gruppe einfach mal sieht, hey, woran hat man gearbeitet? Und jetzt bei einem klassischen Teambuilding, wo ich nicht feststellen kann, hey, was ist das Ergebnis und wie kann ich dieses Ergebnis messen? Bei unserem Produkt auf alle Fälle. Mhm. Wenn die Zielaufgabe oder die Zielstellung ist, stellt funktionierendes Sportgerät her und es wird halt kein Ski, sondern irgendetwas Undefiniertes anderes, dann kann man anhand des Produkts auch arbeiten. Und manche organisieren sich, dass sie sagen, okay, wir haben Aufgabenfelder verteilt, wir haben Kompetenzen verteilt, wir haben uns, ja, wie auch immer strukturiert. Und das macht es dann auch messbar.
Mhm. Und gibt es dann Gruppen auch, die relativ planlos starten oder wo irgendwie alle versuchen, ihr Ding zu machen? Das erlebe ich beim Teambuilding halt ab und zu mal, ne? Gerade in der Anfangsphase.
Ja, das ist jetzt, sage ich mal, in so einer Orientierungsphase wird es das immer geben. Es wird Leute geben, die vorpreschen. Es wird Leute geben, die sie dann auch wieder rausnehmen aus der Situation. Es wird Menschen geben, die nicht allzu vorlaut in diese Situation gehen, aber das dann trotzdem immer wieder supporten, unterstützen und sehr, 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 sehr strukturiert an der Sache arbeiten.
Mhm. Ja, die unterschiedlichen Typen kommen da schon sehr, sehr gut zur Geltung, ne? Gerade wenn man so ein bisschen Zeit hat wie ihr.
Also das ist wahnsinnig schön, weil sich in diesen Konstellationen oft einmal sehr, sehr schöne Paare auch ergeben, die mal miteinander arbeiten müssen. Also wie funktioniert das, wenn einer jetzt das Design in der Hand hat, wie wird dieses Design dann technisch umgesetzt? Und das ist eine praktische Anwendung einer Organisation.
Ja, absolut.
In kurzer Zeit.
Ja. Und wie du sagst, eben mit diesem direkten Feedback, ne, habe ich nach 2 Tagen das Ding in der Hand, funktioniert, ist es heile und sieht es gut aus. Mhm. Und nicht wie oft in den Firmen, wo man wochenlang in Excel irgendwas eintippt und dann am Ende, ja, habe ich halt eine volle Tabelle.
Ja.
Ja, das manchmal. Ja. Okay, was ich dich auch fragen wollte, neben diesem spannenden Zugang zum Kundenkontakt über die Teambuildings, zeichnet euch ja noch was aus. Ihr seid, glaube ich, der erste und einzige Ski- und Snowboard-Hersteller, der so etwas wie einen Online-Konfigurator für Ski und Snowboards anbietet. Also fast wie bei so einem Autohersteller. Du hattest mir im Vorgespräch verraten, dass ihr damit auch so einen Rollout in Sportgeschäften plant. Kannst du uns ein bisschen was über diese Idee erzählen und wie sie entstanden ist?
Die Entstehung ist sehr, sehr simpel. Schlussendlich muss man überlegen, wo entwickelt sich der ganze Skisport hin, insbesondere jetzt, oder der Wintersport, insbesondere der Skisport. Und das sind die Zahlen stagnierend. Und man muss das Rad oder jeder muss das Rad nicht immer neu erfinden. Und da war der Ansatz: Ich möchte mein Lager nicht unendlich groß halten, jetzt mit Vorhalten an Skimodellen, die eventuell überhaupt nicht am Markt angenommen werden. Und wir hatten uns dahingehend Gedanken gemacht, wie schaffen wir es, diesen Online-Konfigurator, also alles, was bei so einem Autokonfigurator also zum Beispiel machbar ist, und diese Möglichkeiten, dort redet man ja in Dimensionen 10 hoch 27 Möglichkeiten, die da umgesetzt werden könnten.
Ja.
Und wenn wir mit einer Individualität nach draußen gehen und diese Individualität versprechen, ist es für uns wahnsinnig schwer, dieses Produkt zu präsentieren. Und gerade mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, mit dem wir ansetzen und sagen, wir stellen keine Ski her, die wir danach auch wieder verschrotten, sondern wir stellen Ski her, die wirklich nur vom Kunden bestellt und in Auftrag gegeben werden, ist es nachhaltig. Und dazu die Komponente des stationären Handels mit ins Boot zu nehmen, wo es darum geht, dass der als Vertriebskanal ja auch von irgendetwas leben muss.
Mhm.
Haben wir gesagt, okay, wir stellen Exemplar-Ski in Sportgeschäfte und verbinden das mit unserem Online-Konfigurator.
Ja, das heißt, die Leute können sich einerseits die Qualität wirklich haptisch erschließen und anfassen und gleichzeitig dann schauen, welche Möglichkeiten gibt es für die ganz persönlichen Träume. Cool.
Exakt. Also die wirklich individuelle Umsetzung wie möchte ich meine Seite haben, wie möchte ich meine Oberfläche haben, wie soll die Bindung ausschauen, wo schiebe ich das Foto meiner Tochter, meiner Ehefrau, meiner Geliebten hin.
Ja, ich habe im Internet gesehen, ein bisschen gestalkt habe ich dich natürlich, dass Leute schon irgendwie Nudeln und ihre Unterhosen oder was da vergossen haben. Habe ich das richtig verstanden?
Wir haben schon das ein oder andere Experiment gemacht. Wir haben auch den einen oder anderen Kunden, der sich da einen Spaß draus macht und uns jedes Jahr mit einer neuen Herausforderung auch irgendwie zu belasten. Was sehr, sehr viel Spaß macht, weil wir wahnsinnig viele Erfahrungen dadurch auch sammeln. Also wir hatten vom Solarpanel über Schlangenhaut, wie du schon erwähntest, auch die Buchstabennudeln und die Stringtanga und echt bis hin zum Spoiler. Also Spoiler. Ein Kunde hatte sich in den Staaten einen Lamborghini bestellt, hat den dann auch nach Deutschland importiert.
Ja.
Und die Zulassungsstelle hatte ihm seinen Diffuser, also seinen Heckspoiler, nicht zugelassen. Und dann war die Überlegung dahingehend, naja, wenn der Spoiler nicht auf dem Auto ist, dann hätte der den zumindest als Miniaturversion dann wenigstens auf seinem Skiende.
Das ist ja eine witzige Idee. Habt ihr hingekriegt?
Mittels wahnsinnig starken Magneten, einer Konstruktion des Spoilers, dann 3D-Drucker, wurde das dann auch in die Tat umgesetzt, ja.
Boah, sehr cool.
Ich möchte jetzt aber keinen dazu ermutigen, dass jeder mit seiner verrückten Idee dann zu uns kommen soll.
Ja, wie gesagt, die Herausforderung, naja gut. Ist das so ein Kind der Corona-Krise oder war das schon eine längerfristige Strategie, diese Online-Konfigurator-Geschichte und das Rollout in den Sportshops?
Dieses Rollout war geplant. Mhm. Diese Gedanken waren da. Man ist im Alltagsgeschäft immer so verhaftet und ich sage jetzt einmal auch erfolgsverwöhnt, ja, und macht sich jetzt Richtung Innovationen. Naja, man hat Fantasien, man hat Gedanken, aber das dann auch in die Hand zu nehmen und umzusetzen, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Und die, ich nenne jetzt einmal Corona-Chance, hat sich uns dann da wahnsinnig gut ergeben.
Indem sie euch quasi Raum geschaffen hat, das Thema mal anzugehen.
Richtig. Oder ja, ist dann eine Handlungsaufforderung schlussendlich geworden, weil wir schaffen es halt nicht, diesen Workshop-Betrieb so aufrecht zu erhalten, wenn wir keine Kunden haben dürfen.
Ja, klar. Ja, das kann ich nachvollziehen. Bleiben wir vielleicht noch ein bisschen beim Umgang mit Krisen. Du als Geschäftsführer und Gründer, ich vermute, du hast ja auch schon ein, zwei kleinere und größere Krisen vielleicht auf dem Weg bis heute erlebt. Da wird Corona ja nicht das erste sein, was passiert. Hast du eine Ahnung, wie du persönlich so mit Krisenmomenten umgehst? Oder wie tust du so selber, wenn es mal eng wird oder irgendwie stressig?
Entschuldigung. Also Krisen. Eine Krise ist immer nur das, was ich daraus mache. Natürlich können wir jetzt, ich beziehe mich jetzt speziell auf diese Corona-Krise, kann ich ja sagen, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand, gebe dem Staat die Schuld und werde ja daran nicht wachsen. Unser Umgang damit war, es ist da, wir wissen nicht, wie man damit umgeht, aber wo liegen unsere Chancen? Also wie können wir diese Corona-Zeit für uns so umgestalten, dass es nicht bedrohlich wird.
Ja.
Und dieses Denken ist ein oder sollte aus Unternehmersicht, muss man, ich sage jetzt mal, Herausforderungen ja, fast schon lieben, weil man macht einen Plan und wenn er zu 80% hinhaut, ist es gut. In der Regel liegt die Umsetzung und der Ist-Zustand etwas weiter als diese 80% vom Plan weg.
Ja.
Und unser Herangehen ist immer so, möglichst viel in so einem, ja, in so einer stressigen Phase ja zu verarbeiten, weil man setzt ja sowieso schon hin. Und wenn du da mal bist, dann kommt das noch und kommt das noch und kommt das noch. Und wenn ich jetzt sage, okay, wie ist der Umgang jetzt gerade? Wir haben da die gesamte Wintersport und die Skientwicklung mit in diese Krise projiziert und kamen dann drauf, wir müssen das jetzt umsetzen, denn unsere Mitbewerber und unsere, also ich spreche jetzt ja von der, ich sage jetzt mal Skiindustrie, die haben Einbrüche bis zu 50%. Boah. Und das ist unwiederbringbar.
Mhm.
Und jetzt haben wir uns dementsprechend positioniert, jedem stationären Händler und auch dem Internethandel, je nachdem wie aufgeschlossen er ist, die Möglichkeit zu geben, ihr müsst in der nächsten Saison nicht mehr diesen riesen Vorinvest machen, sondern ihr könnt auf unser Lager, auf unsere Individualität auch zurückgreifen. Also nehmen wir dem Händler einen Verlust voraus. Also der muss nur dieses Jahr seine Skier loswerden. Und nächstes Jahr verdient er das Gleiche, muss aber nicht mehr in den Vorinvest gehen.
Das ist ja super. Das heißt, ihr habt eure eigene Überlegung quasi auf den Handel skaliert. Ich vermute, genau. Das kommt gar nicht so schlecht an, könnte ich mir vorstellen, gerade in der Phase jetzt.
Wir haben, unser Rollout war tatsächlich oder ist auch mittels Hausmessen und dann klar Vertriebskanäle. Aber wir haben bewusst kleinere Händler angesprochen und ich weiß nicht, woher die großen Ketten das wissen oder die Big Player bei uns jetzt in Deutschland zumindest, die diskutieren mit uns über Exklusivrechte, ja.
Ja, das ist echt spannend. Ihr nennt euch ja Ski- und Snowboard-Manufaktur. Vielleicht auch gerade so als Kontrapunkt zu dem, was du gerade als Skiindustrie bezeichnet hast. Was heißt das eigentlich im Allgemeinen, eine Manufaktur zu sein? Und was bedeutet das konkret rechtlich, technisch für euch ganz besonders? Gibt es überhaupt einen Wettbewerb? Also seid ihr die Einzigen? Wie sieht dieser Markt der Skimanufaktur aus?
Sagen wir so, im Bereich der Skimanufaktur könnt ihr jetzt... Also der Wettbewerb oder wie nennen wir das? Also wenn ich könnte jetzt sagen, ich bin in diesem Bereich der größte Hersteller und der Marktführer, aber das bezieht sich ja immer darauf, mit wem messe ich mich oder mit wem vergleiche ich mich.
Mhm.
Und mein Ansatz, also uns gibt es nichts, wenn wir wissen, okay, wir sind jetzt halt die mit dem größten Marktanteil. Unser Ansatz ist halt, okay, es geht mehr, unser Weg wird der richtige sein. Der Manufakturgedanke schafft auch dieses Regionale wieder. Also ich kenne den Hersteller, ich kann den Hersteller anrufen, wenn irgendwas ist, dann sitzt da am Ende der Telefonleitung ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten kann. Und wir wollen auch dieses Güteversprechen auch wieder nach außen geben. Also diese Handschlagqualität, dieses, ja, dafür auch verantwortlich sein.
Also für dich heißt Manufaktur in erster Linie so den echten persönlichen Kontakt zum Kunden zu halten.
Auch, ja. Also Qualitätsansprüche, diese Individualität, dieses, ja.
Der Spoiler.
Ja, der Spoiler. Mhm. Also das sind ja Herausforderungen, und das ist ja nicht so, dass wir daran keinen Spaß hätten.
Ja. Ja, für eine Industrie ist das ein Störfaktor, ne? Sonderwünsche. Und für euch ist es fast ein, ja, Challenge-Accepted-Geschichte irgendwie.
Genau.
Und wer sind eure Kunden? Also wer lässt sich denn ein Snowboard oder ein paar Ski genau nach Wunsch und Maß machen? Mein erster Tipp wäre gewesen Profisportler, aber da hast du mir schon gesagt, das stimmt nicht.
Wer ist es? Sagen wir so, das ist so, unter den Sportlern muss man das tatsächlich, ja, ich kaufe mir jetzt einen Oldtimer, ich kaufe mir jetzt ein Boot, ich gönne mir jetzt eine Uhr. Es ist eine Belohnung. Also unsere Kunden belohnen sich. Und sie sind halt leidenschaftliche Skifahrer, leidenschaftliche Wintersportler und leben das, und ist für die Menschen auch ein Lifestyle. Und da gehört es auch mit dazu. Mhm. Also ja, wie der Sonnenuntergang auf der Hütte wünschen sich viele halt diesen individualisierten Ski und auch dieses tiefere Know-how über die Gesamtthematik. Mhm. Denn irgendwann schaffst du es sportlich auch nicht mehr weiter. Irgendwann bist du da am Ende, irgendwann fängt einmal an, ein Knie zu zwicken, irgendwann fängt einmal an, der Rücken. Mhm. Oder mein Lieblingsski, den ich seit 10 Jahren fahre, wird nicht mehr hergestellt. Dann kommt die Anfrage zu uns. Und dann hast du, ja, da in dem Bereich so viel Millimeter, da so viel Millimeter. Technische Umsetzung, und dann ist womöglich noch vom letzten Heliskiing-Ausflug ein Foto mit drauf, dann sind die Menschen glücklich.
Okay. Also das heißt, da bauen sich auch Leute so ihr Lieblingsgerät nach ab und zu.
Ganz genau. Ah. Wir sind oft einmal mit Anfragen auch konfrontiert, wo es darum geht, naja, unser Opa, der wird jetzt 75 und würde ganz gerne mal wieder Skifahren, aber der kann mit diesen neuen Skiern nichts anfangen.
Und dann baut er eben so ein 3,50 Meter langes oder zwei so 3,50 Meter lange Bretter da, wie das früher gerne war.
Ja, genau.
Ja, cool. Mal von der emotionalen Bindung zum selbstgemachten Ski vielleicht mal abgesehen, denkst du, dass viele eurer Kunden vor Ort tatsächlich auch so ein Board fahrtechnisch zu schätzen wissen? Also sind die so gut, dass dieser Unterschied, den das macht, wirklich spürbar ist, objektiv? Oder ist das eher ein Herzensthema für die meisten? Was denkst du?
Jemand, der immer schon hochwertige Skier besessen hat oder gefahren hat, der erkennt den Unterschied. Also der erkennt, dass der Ski technisch von einer hochwertigen Verarbeitung ist. Und derjenige, der jetzt, ich sage mal, ja, wirklich gar nicht so der sportliche Skifahrer ist, für den kann es schon eine gewisse Umstellung auch werden. Weil der mit dieser Art Material eventuell im ersten Moment nicht umgehen kann. Die Verarbeitung technisch bei uns ist so, dadurch, dass wir uns in einem Stückzahlbereich aufhalten, wo Massenproduktion überhaupt nicht funktioniert, können wir auch nur hochwertiges Material verbauen. Ja. Also wir arbeiten mit dem Material, wie ein Weltcup-Ski hergestellt werden, weil nur das jetzt, sage ich mal, in diesen verhältnismäßig mittleren Mengen auch verfügbar ist.
Ah, okay. Ja. Ja, ich vermute auch, dass dann aufgrund dieser Manufakturidee, dass die Materialkosten gar nicht so massiv den Preis beeinflussen, stelle ich mir vor. Am Ende.
Das ist immer davor abhängig, wie viel wie viele Skier wir dann im Jahr auch verkaufen. Denn man darf sich nicht vorstellen, um jetzt einen Ski zu basteln oder herzustellen, geht man in den nächsten Baumarkt oder in den nächsten Supermarkt und holt sich die Ingredienzien. Sondern der Zuliefermarkt, der verdichtet sich immer mehr und der wird auch immer überschaubarer. Und dann steht man halt vor der Herausforderung, Mengen einzukaufen und die auch für die gesamte, sage ich mal, Produktionsdauer auch schon vorzuhalten. Und wir produzieren ja nicht in einem Verfahren, das immer gleich ist und immer gleich, weil wir 1000 Ski immer identisch produzieren, sondern bei uns wird jeder Ski auch auf der CNC-Fräse bearbeitet und einzeln gezeichnet, dann einzeln vermessen, einzeln laminiert. Die Formen werden absolut individuell eingestellt. Somit ist der Prozess zwar standardisiert, das Produkt ist aber immer individuell. Und das ist diese große, große Herausforderung, vor der wir stehen, immer wieder alles Mögliche auf alle Ski umsetzen zu können.
Ja, dieser händische Touch, ich habe da ein Video gesehen im Internet, wo ich wahrgenommen habe, dass wirklich mit der Stichsäge die Grobform ausgeschnitten wird. Das fand ich ganz interessant. Also das ist tatsächlich noch wirklich manuelle Arbeit, scheint's.
Ist für den Seminarcharakter und für den Workshop-Charakter schon auch wichtig. Also man kann nicht allzu viel falsch machen, nur das dann auch wieder zu trennen. Viele Menschen haben dann auch Angst davor, da an der Stahlkante entlang zu arbeiten oder zu sägen. Die Stahlkante ist eine wunderschöne Führung und wir lassen auch nahezu jeden an diese Stichsäge und da arbeiten. Oft ist es mal so, dass diejenigen, die vom Fach sind und das gelernt haben, mit einer Stichsäge umzugehen, deutlich schlechter arbeiten als jemand, der noch nie eine Stichsäge in der Hand hatte.
Das ist ja interessant. Wie kommt das denn? Die trauen sich nicht, gegen die Kante zu fräsen, oder?
Das widerspricht jedem Handwerker, jedem akkuraten Handwerker, das so zu tun, ja. Man schneidet nicht und lässt sich mit einer Stichsäge nicht an einer Stahlkante entlang führen.
Okay, das heißt, ihr habt sogar für gestandene Handwerker noch ein bisschen Entwicklungspotenzial. Und wenn es auch nur
eine Challenge, ja.
Das ist ja voll cool. Habt ihr denn sowas wie ein Wachstumsziel? Also ist irgendwie eine richtige, in Anführungsstrichen, Fabrik mal ein Thema? Oder habt ihr sowas wie einen 10-Jahres-Plan?
Natürlich haben wir einen 10-Jahres-Plan.
Und ist das Skalierung ein Thema oder ganz grob?
Skalierung, ich würde ein bisschen, also lieber gerne noch mehr Skifahren gehen. Und je mehr Kunden wir haben, desto schwieriger wird es dann auch, dass ich wieder zum Skifahren komme. Spaß beiseite, die interessante Frage ist, musst du so viel Wachstum immer generieren und musst du so viel Wachstum haben? Wir haben uns mit einer Produktionszahl sehr, sehr gut eingestellt. Es ist möglich, in alle Richtungen auszureißen. Also Corona bricht uns nicht das Genick. Wenn die Display-Aktion anläuft, dann muss ich immer noch keine große Fabrikhalle hinstellen. Sondern ich schaffe es, dass ich meine Mitarbeiter, meine Angestellten durch die Phase durchbringe, egal durch welche. Und an manchen Zeiten wird es Spitzen geben. Ansonsten versuchen wir den Betrieb sehr gleichbleibend zu haben. Und wenn es sich irgendwie ergibt oder entwickelt, werden wir eher nochmal Richtung Work-Life-Balance arbeiten. Also unseren Mitarbeitern andere Benefits geben, als jetzt nur dieses Arbeiten.
Ja, ungewöhnlich, ne? Das ist was, wo ich selten höre, dass Leute sagen, nee, eigentlich reicht das, wir sind zufrieden so, wie es ist. Häufig steht ja dieser Gedanke mehr, 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 höher, schneller, weiter im Fokus. Finde ich sehr sympathisch.
Danke. Aber also deswegen auch diese provokante Aussage, eigentlich möchte ich mehr schief angehen.
Mhm. Ja,
das
ich
ist
verstehe
so, schon. Ich lebe hier in Garmisch, wenn ich aufstehe, sehe ich Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze, und es blutet mir das Herz, wenn es neu geschneit hat und ich arbeiten gehen muss.
Mhm.
Und das ist auch als Arbeitgeber, das so hinzubringen, dass man meinetwegen mit den Angestellten morgens Skifahren geht und am Nachmittag vielleicht einmal ein bisschen länger in der Werkstatt steht oder abends dann in der Werkstatt steht, aber das muss schon ein zentraler Punkt sein.
Ja, ja, das stelle ich mir auch so ein bisschen als Ambivalenz vor, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Kunden auch eher zum Winter hin Interesse daran haben, sich einen Ski zu machen. Ich weiß nicht, steht ihr da im Juli mal mit einer Gruppe und baut ein Snowboard?
Gibt's, ja. Aber das ist tatsächlich der Seminar- und Teambuilding-Charakter, den wir da umsetzen, mhm, und weniger das Produkt. Also da arbeiten auch nicht 10 Leute an ihren 10 individuellen Skiern, sondern ja, da könnte man auch Kanu bauen. Also da, ja, geht es um das Produkt, Seminar, Workshop.
Ja, klar. Und wo kriege ich denn jetzt, wo muss ich hin, damit ich so ein Ski bekomme? Was muss ich machen?
Der einfachste Weg ist, du suchst dir im Internet die skibuilding.com-Seite,
ja,
und konfigurierst deinen Ski und da wirst du komplett durchgeleitet. Also du musst im Endeffekt nicht einmal eine Ahnung davor haben, wie ein Ski aufgebaut ist, was ein Ski können muss. Da wirst du sauber durchgeleitet und kriegst dann von uns, von einem unserer ja, Skibautrainer, einen Anruf und dann wird jedes Detail nochmal besprochen. Also wir sprechen mit dir durch, bist du dir sicher, dass du die Schaufel so haben möchtest, bist du dir sicher, dass du den Ski so aggressiv haben möchtest, das Verhältnis passt überhaupt nicht zu deinen Skitagen, in welchen Skigebieten fährst du denn gerne Ski, denn jedes Skigebiet hat seinen eigenen Charakter. Und so kriegst du an und für sich den für dich perfekten Ski. Weil bei uns ist die Devise, wir wollen gar nicht alles in einem Ski verbauen. Mhm. Wir lassen einfach das weg, was der Ski nicht benötigt.
Ja, also dass das recht einfach ist, kann ich bestätigen. Ich habe mich da auch ein bisschen durchgeklickt und als jemand, der manchmal heile einen Berg runterkommt auf dem Snowboard, habe ich halt sehr wenig Ahnung davon und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Allerdings habe ich es dann nicht durchgezogen bis zum Anruf des Technikers, wenn ich ehrlich bin.
Okay. Naja, da steht die Überweisung davor auch noch.
Ja, genau. Da habe ich den Prozess dann mal eingestellt für den Moment. Okay, ja, boah, Wahnsinn, also echt spannend. Ich würde dich gern zuletzt noch fragen, ob es etwas gibt, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest. Vielleicht irgendeine Botschaft, eine Weisheit oder ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass ihn alle Menschen irgendwie im besten Fall teilen würden, weil sie dran wachsen. Was könnte sowas sein?
Ja, also ich mag jetzt da nicht so neunmal klug irgendwie wirken oder mir anhören, aber ich glaube, so ein bisschen ein Grundvertrauen, ein Kohärenzgefühl in die Mitmenschen und in das Umfeld sollte man schon haben. Also ich habe auch das Handschlaggeschäft schon mal erwähnt, ich bin großer Freund davon, mhm, und die Sachen auch gar nicht so kompliziert machen oder nicht komplizierter machen, als es unbedingt sein müsste.
Ja. Das heißt vielleicht auch sich nicht so sehr hinter Regeln und Risikomanagement verstecken, sondern ein bisschen mutig sein. Ist das auch so eine Botschaft?
Naja, mutig sein. Also da gehört eine gesunde Einschätzung dessen dazu, was man kann, was man umsetzen kann. dann auch die Frage, was man möchte und das dann auch tun. Also Unternehmer kommt von Unternehmen. Und das, finde ich, muss auch wieder gelebt werden. Und wir müssen auch, oder da muss auch Verantwortung, gerade auch gesellschaftliche Verantwortung auch ein bisschen dafür übernommen werden. Und ja, also wir schaffen das und wir, ja, also jeder weiß, was er tut. Also sich das auch trauen und einmal damit nach außen gehen.
Okay. Am Ende von unserem Gespräch haben wir ja schon traditionell jetzt immer so eine Blitzfragerunde. Das funktioniert so, dass ich dir ein paar Satzanfänge erzähle und wenn du magst, kannst du die dann ganz spontan beenden. Ich fange einfach mal an. Also, ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell...
Oh, Freeriden in Kanada und danach mit dem Auto an den Strand fahren und dann eine Runde Windsurfen gehen.
Boah, coole Idee. Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
Eine Drohne.
Okay. Sofort kaputt gemacht oder nicht mehr mitgespielt?
Entschuldigung. Ja, ich habe diese Drohne ausgepackt, habe sie zum Laufen gebracht, habe sie angeschalten. Das Trimgerät war auf Steigen, habe das Ding angeschalten, das Ding ist gegen die Decke geflogen, ist von der Decke gefallen und war dann am Boden.
Also ich glaube langsam, das ist ein Geschäftsmodell. Ich habe mit meiner Drohne ganz genau das Gleiche gemacht. Und ich habe das auch schon von ein, zwei Leuten gehört. Ja, okay. Spannend.
Aber ich bereue es nicht.
Ja, es waren schöne 7 Sekunden. Schöne 7 Sekunden. Eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
Wir hatten versucht, meinen Bruder als Geschoss mit einem Katapult über einen Bach zu schießen. Und ich glaube, die Geschichte ist bis heute nirgendwo aufgetaucht. Denn meine Eltern, die waren nicht ganz stolz auf mich. Und mein Bruder hat bis jetzt auch die Klappe gehalten, ja.
Okay, das lässt ja den Rückschluss zu, dass ihm auch nicht so furchtbar viel passiert ist. Sonst hätte die Mama das wahrscheinlich gemerkt.
Naja, wir haben den Bruder, es war damals mein bester Freund und ich, wir haben mit 2 Expander versucht, den von einer Seite des Flusses auf die andere Seite des Flusses zu schießen. Dafür haben wir den in die Knie gezwungen und als er dann so mit dem Hintern auf den Fersen saß, hat er dann nochmal kurz reflektiert, sich das anders überlegt, stand auf, allerdings blieb das Expanderband unten, zog ihm die Ferse weg und er detonierte mit dem Hinterkopf dann auf dem Asphalt.
Ey.
Was für ihn jetzt nicht ganz so glücklich war. Und unsere Entscheidung war dann, meinen Bruder an der Haustür abzustellen, zu klingeln und dann auch zu gehen, kommentarlos. Das ja, macht jetzt unsere Eltern nicht so stolz auf mich.
Okay, ja, da hast du ein bisschen was auf die Karma-Kasse eingezahlt in dem Moment. ja. Okay, Punkt, 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 würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
Da fällt mir jetzt gar nichts ein.
Okay. Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe.
Ein Kind zu wickeln.
Wow, okay.
Eine Tochter, die jetzt 7 Wochen alt ist und ich dachte, das werde ich nie irgendwie umsetzen können. Und wenn du das erste Mal davor stehst, und es hört nicht auf zu weinen, dann wirst du, ich sage es mal, laut schreiend zu einer Handlung aufgefordert. Und ja, das war so ein Try and Error, ja. Und da ist mir bewusst worden, oh, das muss ich lernen.
Ja, ich denke, nach 7 Wochen wird es jetzt wahrscheinlich schon morgens um 2 auch funktionieren, wenn es mal sein muss im Halbdunkeln.
Ja. Also ich lasse mal auf den Versuch drauf ankommen.
Ja, Glückwunsch zur Tochter, freut mich sehr.
Vielen Dank.
Dein mutigster Geniestreich bisher egal ob er erfolgreich war oder nicht?
Unternehmer werden.
Okay.
Das ist so eine Herausforderung, der muss man sich stellen und da muss man oft immer wieder nachdenken. Aber das ist ein anhaltender Geniestreich. Und bis jetzt ist er immer sehr, sehr gut, alle nur davor kommen. Ja. Aber es braucht Mut.
Hast du da lange, lange, lange überlegt, bevor du das erste Mal wirklich gegründet hast? Oder bist du da irgendwie reingeholpert und hast dann im Nachhinein gedacht, ui, spannend?
Schlussendlich hab ich einen Werdegang hingelegt, der, glaube ich, nicht ganz, ganz klassisch ist. Also ich habe tatsächlich eine Selbstständigkeit angemeldet, habe dann Hochseilgärten gebaut, Schneehotels gebaut, bin dann in diese Teamgeschichte reingerutscht, habe dann Wirtschaftsrecht studiert, wurde nie glücklich damit, weil dann irgendwo in einem Büro sitzen und Fristen prüfen mir jetzt doch nicht so angesprochen hat. Und hatte dann wiederum die Möglichkeit, eine Firma aufzukaufen und kam dann auch in die Beratung, gerade was Unternehmensnachfolge angeht und was Strategieentwicklungen angeht. Und momentan bin ich an der Gründung einer Holding. Und ja, das nächste Ziel wird dann Aktiengesellschaft.
Wow,
also,
große Sprünge.
Das ist so, aber tatsächlich dann eingeschlittert, mich da nicht irgendwie beirren lassen, aber sind alles so Einzelprojekte.
Okay, die letzte Frage. Hast du jemanden, von dem du glaubst, dass er interessant oder sie interessant wäre, hier mal zu interviewen?
Ja, ich hab für viele Bereiche sehr, sehr spannende Menschen um mich rum und gibt aber auch aus Politik und Wissenschaft Menschen. Spontan, boah. Nee, kann ich so auch nicht beantworten. Sorry.
Also, ja, gar kein Problem.
Weil ich
gar kein Problem. Yeah. Deswegen heißt es ja spontane Frage, weil manchmal kommt keine Antwort. Gar nicht so schlimm. Ja, die Zeit ist schon zu Ende. Herzlichen Dank dir, Axel, für diese super unterhaltsame und spannende Reise durch für mich eine ganz, ganz neue Idee, nämlich dieser Mitmachwerkstatt für Ski- und Snowboard-Enthusiasten. Ich bin sicher, wir haben ein paar Leute neugierig machen können, wie es in der Werkstatt von Build to Ride zugeht. Und ja, ich fand es auch sehr spannend. Herzlichen Dank, Axel. Danke dir.
Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Interview. Und ja, hoffe, dass wir den einen oder anderen da auch was mit auf den Weg geben können.
Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Euer Mirko sagt danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. We'll be right back.